ist viel sinnvoller, wenn man ein richtig, richtig gutes Gespräch führt und jemanden quasi an sich bindet, jemanden fesselt, indem man sich einfach wirklich gut unterhält. Das ist so viel mehr wert, als Visitenkarten zu verteilen. Ich glaube, dass man nie, wenn man sich zu etwas entschließt, sich nie der Tragweite bewusst ist oder sich nie auch den Aufgaben oder den Herausforderungen komplett bewusst sein kann, sondern man muss sich einfach entschließen zu etwas und dann damit leben und damit arbeiten und das halt so gestalten, wie man es möchte. Aber ich finde es zum Beispiel völlig unsinnig, dass man eine halbe bis dreiviertel Stunde jeden Tag zur Arbeit pendelt und wieder zurück. Das ist so eine phänomenale Verschwendung von Lebenszeit, dass ich finde, dass man da wirklich Alternativen schaffen muss.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Pausengespräch, dem Karriereeinblick von UniClever. Ich heiße Mel und in diesem Podcast unterhalte ich mich mit interessanten Leuten über spannende Jobs und versuche mir für euch ein paar nützliche Karrieretipps abzugucken. Heute bei mir ist Carsten Kossatz. Hallo Carsten, erstmal schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Carsten, du bist Gründer, kann man erstmal ganz grundsätzlich sagen. Gründer von vielen unterschiedlichen Unternehmen. Dein aktuellstes Unternehmen heißt Independesk. Das wird immer so ein bisschen beschrieben als das Airbnb für Arbeitsplätze. Das ist quasi eine Plattform, mit der man sich überall Arbeitsplätze für ein paar Stunden mieten kann, ähnlich wie bei Airbnb. Wenn man also einen Schreibtisch braucht, wo man für ein paar Stunden seine Ruhe haben möchte, der gut ausgestattet ist, kann man in Coworking Spaces oder in Hotels sich ganz einfach einen Schreibtisch buchen. Darüber hinaus hast du auch noch die Outside Society gegründet, eine Plattform, über die man sich Meetingräume buchen kann. Und zwar überall, wo man möchte. Man kann sich quasi einen Meetingraum, das ist so eine Art Glaskasten, und den kann man sich überall in der Natur hinstellen oder an den Strand hinstellen, wo auch immer. Also eine sehr innovative Idee, sich Meetingräume an schöneren Orten aufzustellen und schönere Meetings sich selber zu ermöglichen. Und darüber hinaus bist du noch Inhaber eines Verlags und hast eine Kreativagentur ins Leben gerufen. Aber das Projekt, über das ich jetzt als erstes gern reden wollen würde, ist Helfen.Punkt Berlin. Darüber haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Das ist eine Plattform, die entstanden ist mitten in der Corona-Pandemie und die hat sehr vielen Menschen geholfen auf sehr viele Arten und Weisen. Vielleicht willst du erst mal erklären, worum geht es denn überhaupt bei Helfen.Punkt Berlin?
Ja, gerne. Also Helfen.Punkt Berlin ist wirklich aus der Not im ersten Lockdown entstanden. Da hatte ich Kontakt zu ganz vielen Freunden, die alle irgendwelche Clubs oder Bars oder Restaurants betreiben und die mir alle gesagt haben, okay, wenn wir jetzt so lange geschlossen haben müssen, dann müssen wir für immer schließen, weil wir nicht genügend finanzielle Rücklagen haben. Und das fand ich so wahnsinnig schade, weil das alles Lieblingsorte sind, die zu meinem Leben dazugehören. Und deswegen habe ich beschlossen, eine Gutscheinplattform ins Leben zu rufen, auf der die Leute Gutscheine kaufen können, die sie nach der Krise einlösen können. Aber das Geld für die Gutscheine kam natürlich dann im Lockdown auch schon bei den Leuten an. Also das war eine ganz gute Win-Win-Situation.
Und was ist der Vorteil von den Gutscheinen? Man könnte ja theoretisch auch einfach so zu einem Laden gehen und den Laden dann so unterstützen, sage ich mal.
Genau, also das kann man auf jeden Fall machen. Aber für viele Läden gab es vor allem während des Lockdowns gar nicht die Möglichkeit, in irgendeiner Weise Geld entgegenzunehmen oder irgendwas zu verkaufen, sondern es war einfach für die völlig unmöglich und viele waren auch noch gar nicht digital so bewandert, dass sie irgendwelche digitalen Lösungen hatten. Und da haben wir dann eben beschlossen, den Leuten eine Lösung anzubieten.
Ja, stimmt. Wenn ich drüber nachdenke, dass mein kleiner Dönermann hier um die Ecke, der hat natürlich keine Infrastruktur, um hier irgendwelche Gutscheintechnologien sich im Laden einzubauen. Ich habe noch nie gehört, dass man einen Gutschein hat für einen Dönerladen. Also so gesehen war das quasi für kleine Läden so eine Hilfe, ne?
Aber ich habe heute gerade auch gesehen, es gibt zum Beispiel auch einen Eisladen, der immer Gutscheine für 10 Kugeln Eis zum Beispiel verkauft. Also die Leute sind auch kreativ geworden, was es so an Gutscheinen gibt. Und ich finde das auch ganz spannend, wenn man da durchscrollt, was da alles dabei ist.
Ja, vielleicht hast du da ja mit Helfen Berlin ein bisschen Inspiration geliefert, wie man sich selbst helfen kann in solchen Zeiten. man muss ja auch sagen, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, also Helfen Berlin ist ja wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Also erstmal wurde super viel darüber berichtet. Ja, wurdest im Fernsehen eingeladen, darüber zu reden. Die Zeitungen haben darüber geschrieben. Jetzt gerade hat der Stern Helfen Berlin im Jahresrückblick erwähnt oder dich auch als Gründer erwähnt. Ja, das waren so die besten Bilder, die besten Geschichten von 2020. Google und das Handelsblatt haben Helfen Berlin mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Also von der Seite war es schon mal ein Riesenerfolg, aber vor allem hat es ja wirklich funktioniert. Also Helfen Berlin, wie viel Geld hat Helfen Berlin umgesetzt am Ende? Wie viele Gutscheine, welcher Wert von den Gutscheinen wurde verkauft?
Also wir sind ja noch nicht am Ende. Wir sind jetzt gerade in der zweiten Lockdown-Phase und da wird auch noch mal einiges verkauft werden, denke ich. Also so die Größe, die ich immer nenne, ist innerhalb der ersten 6 Wochen haben wir mehr als 1,5 Millionen Euro in Gutscheinen verkauft. Und das ist so unglaublich viel. Das hätten wir nie im Leben für möglich gehalten. Wir hatten uns selbst am Anfang so gedacht, ja, wenn wir für unsere Lieblingsorte 20.000 Euro zusammenkriegen, dann ist das echt viel Geld. Aber es sind erstens viel, viel mehr Lieblingsorte geworden. Es waren ja dann letztendlich 2.700 Lieblingsorte auf der Plattform, für die man Gutscheine kaufen konnte. Und es wurden einfach viel, viel mehr Gutscheine verkauft. Es war wirklich wie so ein Schneeballsystem. Die einzelnen Lieblingsorte haben das natürlich auch selber beworben in ihren Zielgruppen vor ihren Kunden. Und deswegen hat das einfach so wahnsinnig gut funktioniert.
Was war denn noch ein Grund, weswegen das so gut funktioniert hat? Also das Fernsehen haben ja scheinbar, die haben ja irgendwie von dir gehört und irgendwie hat ja diese PR-Maschinerie, falls es die denn gab bei Helfen Berlin, die hat ja funktioniert. Was war denn der ausschlaggebende Grund, weswegen so viele Leute darüber berichtet haben und sich interessiert haben?
Na, wir waren extrem früh und schnell. Also wir haben das Ganze ja innerhalb von einer Woche großgezogen und da gab es noch gar nicht so andere Plattformen, die irgendwie Hilfe angeboten haben. Damit waren wir die erste Non-Profit-Plattform, die es soweit gab, aus der Pandemie entstanden. Und dann muss ich auch sagen, war wahnsinnig wichtig, dass wir von vornherein, also quasi von der Idee angefangen, von dem Tag der Idee, auch die Presse mit ins Boot geholt haben. Also die Berichterstattung, die war so unglaublich wichtig und die musste auch schon ganz früh beginnen. Also wir wussten noch nicht mal, wie wir die Plattform bauen würden. Da hatten wir bereits der Presse berichtet, was wir vorhaben und haben darüber ganz, ganz viel Feedback schon gekriegt. Das heißt, die Presse hat schon dafür gesorgt, dass sich ganz viele Lieblingsorte registriert haben, schon bevor die Plattform überhaupt fertig gebaut war. Und das war natürlich auch so ein Erfolgsfaktor. Es ist ganz großartig, wenn man von der Presse unterstützt wird und wenn die Redakteurinnen und Redakteure da Gutes schreiben und mit dazu beitragen, dass so eine gute, positive Nachricht in so einer Zeit mit eigentlich nur Negativnachrichten dann auch wirklich verbreitet wird.
Wie kriegt man denn die Aufmerksamkeit der Presse letztendlich? Also wenn ich mir überlege, ich habe jetzt ein Projekt und möchte, dass das Aufmerksamkeit bekommt, wohin schreibe ich denn? Schreibe ich an die info@wdr.de Adresse und hoffe, dass da irgendwer mir zurückschreibt? Oder wie kriegt man das hin?
Teils, teils. Also ich glaube, am allerwichtigsten sind die persönlichen Kontakte. Das heißt, eigentlich sollte man Redakteure kennen, die mit denen man schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, die einen auch selbst kennen und wissen, dass man einfach von der guten Sorte ist und dass man keinen Unfug treibt. Natürlich kannte ich auch ein paar schon. Dadurch, dass ich vorher eben eine Werbeagentur gehabt habe, hatte ich schon Kontakt zu einigen. Und über Netzwerke natürlich auch. Also über zum Beispiel das Berliner Netzwerk Außergewöhnlich Berlin wurde das auch verbreitet. Und über einige Mitglieder, unter anderem zum Beispiel Sven Oswald mit seiner PR-Agentur Candystorm, der hat das einfach auch nochmal gepusht. Der fand das auch eine klasse Sache und hat dann einfach da Pressemitteilungen an seine Kontakte rausgehauen. Ich glaube, es geht vor allem darum, viel zu machen, laut zu sein und ehrlich zu sein. Ehrlichkeit ist extrem wichtig. Also ich meine, wir waren eine Gruppe von ein paar Leuten, die sich so zusammengefunden hatten und haben ein cooles Projekt zusammen gemacht. Und genau sowas lesen die Leute gerne oder hören die Leute auch gerne. Ich glaube, sobald es in eine kommerzielle Richtung geht, ist es dann nochmal schwieriger, die Presse von sich selbst zu überzeugen. Aber es war ein Non-Profit-Projekt Und da hatten wir die bestmöglichen Voraussetzungen, dass über uns auch berichtet wird.
Ja, und du meintest, über Netzwerken wollte ich mit dir nämlich sowieso noch reden. Das ist ja grundsätzlich, würde ich sagen, allgemein in der Karriere von jedem immer ein wichtiger Teil. Aber gerade wenn man so am Anfang seiner Karriere steht und meinetwegen gerade aus der Uni kommt oder gerade mit einer Ausbildung fertig ist, in der Ausbildung hat man vielleicht schon mal geschafft, ein paar Business-Kontakte sich aufzubauen. Aber wenn man aus der Uni kommt und vielleicht mal einen Unijob gehabt hat, ist das ja gar nicht mal so einfach. Also Leute sagen immer, ja, du musst dir Netzwerk aufbauen. Aber wie geht das denn überhaupt? Also muss man auf irgendwelche unangenehmen Netzwerkveranstaltungen gehen und sich mit Leuten unterhalten, die man nicht kennt? Oder geht's anders? Geht's smoother? Wie war das bei dir?
Bei mir war das tatsächlich so, dass ich am Anfang auf Veranstaltungen gegangen bin und mit Leuten gesprochen habe, die ich nicht kannte. Aber es gibt natürlich einen Unterschied. Es gibt so eine und solche Netzwerke. Netzwerke, zu denen du hingehst, wo die ganzen Leute unsympathisch sind und sich nur kalt ihre Visitenkarte entgegenstrecken. Da wird sowieso nicht viel passieren. Viel wichtiger sind die Kontakte, die dann wirklich zu Beziehungen werden, die man, wenn man sie ein zweites Mal sieht, schon freundlich begrüßt und weiß, worüber man sich letztes Mal unterhalten hat, im Idealfall sogar ein bisschen über private Sachen gequatscht hat, welchen Fußballclub man liebt oder was man für einen Sport macht oder was man für ein Instrument spielt oder was einen gerade beschäftigt, politisch, wirtschaftlich, was auch immer. Das sind, glaube ich, das ist super wichtig in der Netzwerkarbeit, weil das sind alles Menschen. Und es ist wahnsinnig schade, diese Netzwerke, die kennt, glaube ich, jeder von uns, der diese Menschen einfach nur auf ihren Beruf reduziert, weil die sind alle so viel mehr und die wollen auch eigentlich so viel mehr erzählen und so viel mehr preisgeben von sich, wenn man es eben nur gut macht. Und deswegen, ja, so habe ich angefangen wirklich mit Netzwerken. Mein erstes Netzwerk war tatsächlich außergewöhnlich Berlin. Und da kenne ich jetzt ganz, ganz viele und das sind alles großartige Leute. Ich glaube, es gibt in jeder Stadt und in jeder Region gibt es Business-Netzwerke. Und es ist an einem selbst, wie man auf die Leute zugeht. Wenn man da total stocksteif wirklich nur auf Kontakte fangen ist, dann ist das natürlich schwierig und macht keinen Spaß. Aber wenn man die Leute so nimmt, wie sie sind, dann lernt man da ganz, ganz tolle Persönlichkeiten kennen. Und ich glaube, dann macht das auch wirklich viel Spaß.
Das heißt aber, also du meinst ja, du bist am Anfang auch gern auf so Netzwerkveranstaltungen gegangen. Das bedarf ja schon so ein bisschen Mut, würde ich auch mal sagen. Also eine Sache, die ich in den letzten Jahren gemerkt habe, es ist immer gut, wenn man einen Grund hat, hinzugehen. Also wenn man nicht nur hingeht, weil es eine Netzwerkveranstaltung ist, sondern weil man sagt, ich habe hier zum Beispiel das und das Unternehmen oder so und das Thema ist ja das und das und deswegen ist es sinnvoll, dass ich hier bin. Und du meintest ja, du hast ja am Anfang eine Agentur gegründet. War das für dich immer so ein Grund, auf solche Veranstaltungen zu gehen? Ja, ich habe hier eine Agentur und möchte über XY reden.
Ja, klar. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch quasi sich selbst erstmal definiert. Wer bin ich? Also was erwarte ich von anderen Leuten oder was kann ich auch selbst von mir? Worüber bin ich stolz bei mir? Das muss aber nicht unbedingt ein Beruf sein. Das kann auch ein Hobby sein, das kann auch ein Podcast sein, den man selber führt. Man sollte bloß ein einfaches Charakteristikum haben, was man mit seinem Namen verknüpft. Also ich habe immer gesagt, ich bin Carsten und ich mache Kommunikation. So, das konnten sich die Leute merken. Also ist jetzt nicht super, super unique, super schmissig, aber das konnten sich die Leute merken und hatten schon mal einen ersten Angelpunkt, wo sie angreifen konnten, wo sie mit mir ins Gespräch kommen konnten. Und andersrum genauso, wenn mir jemand vorgestellt wird und sie sagt, ich bin Evelyn und ich berate Unternehmen in der Finanzierung, dann cool, weiß ich schon mal, dass ich mit ihr über Finanzierung reden kann. Das ist schon mal ein cooles Thema und dann haben wir noch mein Thema und dann haben wir schon zwei Themen und das ist eigentlich ein cooler Gesprächseinstieg. So. Und ich glaube, dann kommt so ein Gespräch auch ganz von ganz alleine ins Rollen. Ich gehe tatsächlich bis heute super gerne auf Netzwerkveranstaltungen. Ich brauche noch nicht mal einen Aufhänger, sondern einfach Leute kennenlernen, einfach Leute anquatschen. Gut, manchmal hat man auch keine Lust, dann muss man das auch nicht. Und was ich auch auf keinen Fall empfehlen würde, ist, dass man sich denkt, okay, heute muss ich irgendwie 10 Visitenkarten verteilen. Das bringt überhaupt nichts. Es ist viel sinnvoller, wenn man ein richtig, richtig gutes Gespräch führt und jemanden quasi an sich bindet, jemanden fesselt, indem man sich einfach wirklich gut unterhält, das ist so viel mehr wert, als Visitenkarten zu verteilen. Also finde ich super sinnvoll. Und dann, also ich glaube, es geht nichts über persönliche Kontakte. Das ist das Allerwichtigste. Und Kontakte eben dann auch als Beziehungen zu begreifen und Netzwerkpflege auch zu betreiben, die Leute immer wieder zu sehen und sie zu fragen, wie läuft's bei dir? Und eben dann auch mal bei Gelegenheit zusammenzuarbeiten. Das ist, glaube ich, auch was Netzwerken dann auch ausmacht. Aber ergänzend dazu gibt es natürlich Möglichkeiten wie LinkedIn, wo man ganz wunderbar sich auch ein Netzwerk aufbauen kann. Da ist es allerdings schwieriger, auf ein persönliches Level zu kommen, weil eben so viele Vertriebler unterwegs sind, die einem die ganze Zeit irgendwas andrehen wollen. Hallo, ich habe gelesen, du atmest auch Luft, kann ich mich mit dir vernetzen? Also das ist halt super.
Wie viele solche Nachrichten kriegst du in der Woche?
Also bestimmt 20, wenn nicht noch mehr. Also es ist fürchterlich. Und solche Leute...
Ja, ich finde es auch schon schlimm.
Solche Leute, ja, die sind halt, die müssen ihre Leads machen. Da weiß man, okay, die müssen da jetzt einfach verkaufen auf LinkedIn. Aber viel spannender sind doch die, die schreiben, hey, ich habe mir dein Profil angeguckt und du hast spannende Projekte. Mich würde interessieren, warum ist Helfen Berlin so schnell gewachsen? Also inhaltliche Fragen zu stellen, individuelle inhaltliche Fragen, ohne so generisch zu sein, das ist super wichtig. Und dann ist es auch ein ganz guter Start, um ins Gespräch zu kommen. Und da merke ich auch, dass das gut funktionieren kann. Aber es ist nicht zu vergleichen wirklich mit Beziehungsaufbau in ja, wirklich physischen Netzwerken, wo man sich sieht, wo man hingeht. Genau.
Ich würde ganz gerne mal über deine erste Gründung auch reden. Die erste Gründung war die Agentur, die du gegründet hast, ne?
Ja, genau. Davor hatte ich ja nur diese Nachfolge angetreten vom Kalenderverlag. Aber die erste Gründung war tatsächlich meine Agentur, genau.
Ja, vielleicht fahren wir damit oder machen wir damit mal weiter. Was war das für eine Agentur? Wie bist du darauf gekommen? Ich weiß, es ist eine Kreativagentur. Das genau. Sagt ja jetzt nicht unbedingt jedem was. Kreativagentur könnte jetzt irgendwie alles sein. Was macht man da überhaupt?
Ich habe Kommunikationsdesign studiert, also Werbedesign, und habe nach meinem Studium mich mit ein paar Freunden zusammengetan. Also ich habe die Agentur gegründet und habe sie dann eingestellt. Und wir haben Werbung gemacht. Wir haben Unternehmenskommunikation gemacht. Und das eben ja auf die kreativste Art und Weise in ganz vielen Medien, crossmedial, für ganz tolle Berliner Unternehmen. Und das hat super viel Spaß gemacht. Das habe ich jetzt 6 Jahre lang gemacht. Am spannendsten waren eigentlich auch immer die Projekte, die wir privat nebenbei gemacht haben. Also die aus der Agentur entstanden sind. Da haben wir dann zum Beispiel ein Projekt gemacht. Da haben wir, als es die Flüchtlingswelle gab, haben wir Geflüchtete immer nach Feierabend unterrichtet in unseren Räumen als Team. Das war super, super wertvoll und hat sehr viel Spaß gemacht. Oder die Outside Society ist auch daraus entstanden letztendlich, dass wir das einfach parallel gemacht haben. Das war die Agentur und die gab es jetzt für 6 Jahre und die habe ich jetzt im Sommer. Die ist die Teil von einer größeren Agentur geworden, von I Like Visuals. Einfach weil ich gemerkt habe, dass es viel, viel sinnvoller ist, wenn man nicht alles parallel macht, sondern sich ein bisschen fokussiert.
Das heißt, du hast dein Studium beendet und hast daraufhin diese Agentur gegründet?
Genau, ja.
Und wie kommt man darauf, selber eine Agentur zu gründen? Ich meine, also wenn ich jetzt überlegen würde, ich habe Kommunikation, Medienkommunikation war das, ne, studiert und möchte danach in der Kommunikation oder Marketing arbeiten, dann würde ich mir irgendwo ein Praktikum suchen. Aber ich würde, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, einfach selber eine Agentur zu machen. Wie kommt man darauf und vielleicht warum ist das von Vorteil oder von Nachteil?
Also zum einen war ich gar nicht so frei, weil ich schon während des Studiums einen Kalenderverlag hatte. Und das heißt, wenn man sowieso schon eine Firma hat, ein Unternehmen, um das man sich parallel kümmern muss, dann stellt sich, glaube ich, die Frage gar nicht so krass, ob man irgendwo anders anfängt, weil man ja weiß, okay, ich muss ja sowieso mein eigenes Unternehmen irgendwie auch täglich betreuen und fortführen und mich darum kümmern. Aber abgesehen davon bin ich ein extrem freiheitsliebender Mensch. Heißt nicht, dass ich nicht viel arbeite, heißt aber, dass ich gerne entscheide, wann ich viel arbeite, warum ich viel arbeite und mit wem ich viel arbeite. Und das sind alles so Fragen, auf die man natürlich, wenn man selbstständig ist, die man einfach selber beantworten kann, weil man einfach sich aussuchen kann, mit wem man arbeitet und auch mit welchen Kunden man arbeitet. Also insofern stand das irgendwie für mich nicht so richtig zur Debatte, ein Praktikum zu machen, weil ich immer schon meine eigenen Ideen umsetzen wollte. Und dadurch, dass ich auch schon ein paar Jahre zuvor Netzwerkarbeit gemacht habe und schon einige Leute kannte, hatte ich auch gleich schon die ersten Kunden, die gesagt haben, hey cool, wenn du die Agentur jetzt gründest, dann kannst du doch für uns auch das und das machen als Unternehmenskommunikation. Und das war ein ganz gutes Intro. Ich glaube, es ist wichtig, dass man vorher schon ein paar Kunden hat, damit man nicht dann sagt, ich habe jetzt gegründet und dann sitzt man rum und wartet auf den ersten Anruf, der dann möglicherweise nicht kommt. Ich glaube, man muss mit einem konkreten Projekt starten. Manchmal ist das tatsächlich ein Projekt, was aus der Uni entstanden ist. Das gibt es ja auch bei vielen. Irgendwie einen Kunden, den man während der Uni-Zeit schon kennengelernt hat, der aus einem Uni-Projekt hervorgegangen ist zum Beispiel. Aber oft ist es auch einfach ein Projekt, was aus dem privaten Kreis kommt. Irgendwie Freunde von den Eltern oder die Eltern selbst, die Bock haben auf neue Kommunikation. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, man sollte nicht einfach nur ja, blind vor sich hin gründen, sondern sollte schon quasi die ersten Aktivitäten fest geplant haben.
Das heißt, dieser Kalenderverlag, muss man dazu sagen, hat dann ja doch einen großen Einfluss darauf gehabt, dass du selber daraufhin dir zugetraut hast zu gründen. Dann sollten wir das vielleicht auch nochmal thematisieren. Wie kam das denn, dass du Inhaber von einem Kalenderverlag geworden bist oder schon warst damals?
Ja, es war nach meinem Abi, da habe ich erfahren, dass dieser Kalenderverlag, so eine Kalendermanufaktur hier aus Berlin, dass die abgewickelt werden sollte. Der Chef war verstorben und die Erben wollten das nicht weitermachen, also sollte der einfach beerdigt werden, dieser Verlag, dicht gemacht werden. Und dann habe ich da tatsächlich ein Praktikum gemacht, aber es war auch, also auch strange, ein Praktikum als Geschäftsführer.
Und guter Einstieg.
Ja, genau. Bin dann da reingegangen. Also das darf man sich jetzt nicht groß vorstellen. Ne? Das waren 3 Mitarbeiterinnen. Aber das, was ich da an Spirit und Teamgeist mitgekriegt habe, das hat mir so imponiert. Das fand ich so großartig. Die waren einfach schon seit 20 Jahren in dem Unternehmen und hatten das quasi mit weiterentwickelt und haben das so gelebt, dass ich das so zu schätzen und zu lieben gelernt habe, dass ich dann eben nach ein paar Monaten gesagt habe, okay, ich übernehme das Ganze und irgendwie wuppen wir das schon. Ich glaube, dieses irgendwie wuppen wir das schon ist ein Leitsatz von mir geworden. Weil ich glaube, dass man nie, wenn man sich zu etwas entschließt, sich nie der Tragweite bewusst ist oder sich nie auch den Aufgaben oder den Herausforderungen komplett bewusst sein kann, sondern man muss sich einfach entschließen zu etwas und dann damit leben und damit arbeiten und das halt so gestalten, wie man es möchte. Das ist das Allerwichtigste am Unternehmersein, dass man auch reagiert auf die Erfordernisse, auf die aktuellen Situationen vielleicht auch, gerade in Bezug jetzt auf Corona zum Beispiel. Aber dass man einfach den Mut und den Bock hat, das no matter what zu gestalten.
Was hast du denn in den Fällen, in denen du es jetzt einfach mal gewagt hast und gesagt hast, ich entscheide mich jetzt dafür und gucke, wie ich es regel, was hast du denn so Großes daraus gelernt? Was konntest du denn dabei am meisten mitnehmen?
Das größte Learning für mich war, dass ich es am wichtigsten finde, Strukturen vorab zu bauen, dass vorher klar ist, wer ist wofür zuständig. Also klar kann man gründen, aber am sinnvollsten ist es, wenn man schon irgendwie ein Team an der Hand hat und wenn man auch weiß, wer macht was für mich. Es müssen gar nicht Festangestellte sein, sondern es können auch Freelancer sein oder ja, irgendwelche anderen Firmen, mit denen man zusammenarbeitet. Das ist das Allerwichtigste, dass man dann nicht so aufgeschmissen ist und dann alles selber machen muss. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Vorher die Strukturen sich zu überlegen, die man bauen möchte, wie so eine Firma aussehen soll. Und dann das Ganze eben Schritt für Schritt umzusetzen. Das ist super wichtig.
In der Startup-Branche wird ja immer so die Failure-Culture sehr hochgehalten, ja, dass man sagt, dass man mal was verkackt, gehört einfach dazu. Hast du auch schon Projekte oder Unternehmen, Gründungen, hast du schon mal was gegen die Wand gefahren?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal, das ist auch so eine Parallelgründung. Da hatte mich ein Redakteur angesprochen, der so fürchterliche Schicksalsstories, berichtet hat. Und davon wollten wir ein Portal aufmachen, wo die dann alle berichtet werden und wo wir uns über Werbung finanzieren wollten. Das hat aber alles nicht funktioniert. Das war einfach erstens war es nur nebenbei, also sehr halbherzig gemacht, und zweitens war es auch überhaupt nicht mein Thema. Also da hatte ich eigentlich, ja, technisch hätte ich es gekonnt, also so vom Marketing her, aber da hatte ich einfach wenig Bock drauf. Und ein anderes Thema, was leider gegen die Wand gefahren ist, war der London-Bus. Ich habe mit zwei Freunden zusammen einen London-Bus betrieben, den man für Festivals oder für Events mieten konnte und der dann als Bar zum Beispiel funktioniert hat. Das war super cool eigentlich, aber leider hat es da persönlich nicht gut funktioniert im Gründerteam. Und so haben wir diese Firma dann noch nicht mal nach einem Jahr wieder schließen müssen, weil es einfach nicht mehr geklappt hat.
Okay, das klingt aber richtig cool. Also man konnte sich quasi eine Bar mieten und die sah aus wie so ein Riesen, oder die war ein Riesen London-Bus.
Ja, genau. Das war der einzige London-Bus, den es hier in Berlin gibt. Und der wäre halt für alle möglichen Straßenfeste cool gewesen. Halt der erste Stock von so einem London-Bus ist ja nach oben offen. Das ist ja so ein Cabrio. Und dann hätte man da eine DJ-Kanzel reinstellen können und hätte die verrücktesten Sachen machen können damit. Haben wir auch alles geplant, aber jede Planung ist nur so gut wie die, die sie auch umsetzen. Und wenn es da im Gründungsteam nicht gut funktioniert und nicht gut funkt, dann, dann muss man es sein lassen.
Du meinst ja gerade eben, das sei so ein Parallelprojekt gewesen. Aber ich meine, wenn ich mir allein deine jetzige Lage angucke, du hast ja null Parallelprojekte. Also die Outside Society, die läuft, Independesk läuft und Helfen Berlin bzw. das B-Card läuft aktuell auch noch. Also du machst ja wirklich alles Mögliche gleichzeitig. Wann kommt der Burnout?
Also erstmal, das trügt natürlich. Der Schein trügt wahnsinnig. Also ich habe mich ja dazu bewusst entschieden, zum Beispiel meine Kommunikationsagentur in die Hände von I Like Visuals zu geben, um eben nicht alles zu machen. Bisher war ja schon mein Fokus auf der Agentur und jetzt ist mein Fokus auf Independesk. Helfen Berlin läuft halt parallel, muss es auch ein Stück weit, weil es ist halt ein Non-Profit-Projekt, damit verdiene ich kein Geld, da stecke ich sogar eher noch Geld rein, weil ich die Serverkosten und so selber zahle. Insofern, das ist soweit alles standardisiert und da hoffe ich auch einfach weiterhin, dass unser großes Team da auch ja weiterhin arbeitsteilig vorgeht, dass ich da nicht alles machen muss, sondern dass wir das alles zusammen machen. Genauso bei der B-Card. Bei der B-Card, da bin ich operativ überhaupt nicht drin und kommuniziere einfach als von Seiten der B-Card, bin also derjenige, der es kommuniziert und der vor die Presse tritt und eben die nennenswerten Dinge erzählt. Die Outside Society ist ein Saisonunternehmen, das heißt eigentlich nur im Sommer wirklich spannend, und auch da habe ich ja Partner, Unternehmenspartner, mit denen ich das zusammen mache. Das heißt, auch da muss ich nicht alles machen. Also mein Fokus ist schon auf Independesk. Wann kommt der Burnout? Ich glaube, der Burnout kann auch, also man kann auch überfordert sein mit einem Unternehmen. So ein Startup zu führen ist wahnsinnig vielfältig und man muss so viele Themen auf dem Schirm haben. Vor allem, wenn man gerade noch nicht finanziert ist, da muss man ja so ziemlich alles selber machen. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich selber, dass man lernt, auf sich selber zu hören. Ich kann viel arbeiten und ich liebe es, viel zu arbeiten. Und das habe ich die letzten Jahre auch sehr, sehr, sehr viel gemacht. Aber es gibt Momente, wo man einfach dann mal sagen muss, okay, jetzt ist auch mal gut, jetzt ist Stopp, jetzt ist Feierabend, jetzt tut es mir gerade nicht gut zu arbeiten. Das muss man für sich lernen. Und dann glaube ich auch, dass man mit sehr, sehr, sehr viel Arbeit keinen Burnout kriegt. Ich glaube, einen Burnout kriegt man immer in dem Moment, wenn andere Leute Druck auf einen ausüben, und zwar zu viel Druck. Das heißt, wenn ich selber eben nicht mehr in der Lage bin zu entscheiden, wie viel möchte ich arbeiten oder mit wem möchte ich arbeiten, sondern wenn man da in so eine Maschinerie reingerät und das Gefühl hat, dass man in so einem Hamsterrad ist. In dem Moment entsteht Burnout, weil man da die eigene Wirkung in Frage gestellt, beziehungsweise auch den Ansprüchen, die andere gegen einen stellen, nicht mehr gerecht werden kann. Und ich glaube, davon bin ich weit entfernt. Aber es ist natürlich immer gut, sich selbst auch zu hinterfragen und zu überlegen, okay, an welcher Stelle müsste ich jetzt mal kürzer treten und an welchen Stellen ist vielleicht auch mal eine private Priorität viel, viel, viel wichtiger und viel, viel höher.
Ja, da würde ich dir total zustimmen, dass meistens der Druck immer von anderen Leuten kommt. Also selbst bei, ich sag mal, das, was ich zumindest beruflich jetzt gemacht habe in den letzten Jahren, das ist ja alles nichts Weltbewegendes. Also egal, was passiert, niemand wird sterben. Ja? Nichts Böses, nichts Schlimmes kann passieren. Anders als bei vielen anderen Berufen, ja, Feuerwehrleute und Ärzte, da haben die, wenn sie mal wirklich einen schlechten Tag haben, das kann Ärzte Konsequenzen für andere Leute haben. Das heißt, dass die mit gewissen Bauchkrämpfen zur Arbeit gehen, das wäre total verständlich. Aber für mich, der eigentlich Marketing-Sachen macht und so, gibt es eigentlich gar keinen Grund, Angst davor zu haben, dass im Job irgendwas komplett schief läuft. Und trotzdem ist das bei vielen Leuten so, die Berufe machen wie ich. Kommunikation, ich hab das mal gegoogelt, was so die stressigsten Jobs sind. Gibt es natürlich unterschiedliche Arten, wie man das bewertet, aber Kommunikation zum Beispiel war da relativ weit oben, also so Öffentlichkeitsarbeit, weil man halt durchgehend von anderen Leuten beurteilt wird und negatives Feedback bekommen kann.
Ja, und weil man als Kommunikationsexperte in der Kommunikationsbranche generell immer auch das letzte Glied in der Kette ist. Das heißt, du kannst erst kommunizieren, wenn alle anderen fertig sind. Und wenn bei irgendjemandem vorher ein Zeitverzug eingetreten ist, dann musst du damit leben und musst halt die Nacht durchmachen, damit es rechtzeitig kommuniziert wird, damit die Deadline gehalten wird. Also ich glaube, in der Kommunikation ist einfach am wenigsten Spiel, wenn es um Zeitpläne geht. Und deswegen ist das auch so gefährlich. Nochmal zum Burnout. Ich glaube nicht, dass es der Stress ist, den einem andere machen, sondern es ist der Stress, den man glaubt, von anderen zu kriegen. Weil ganz oft ist es auch so, dass es reicht, wenn man denjenigen dann auch einfach anruft und sagt, sag mal, ist es okay? Können wir nicht einfach das noch eine Woche schieben? Und dann ist das auch okay. Aber oft traut man sich das auch nicht. Und dann ist es halt so, kommt man in so einen Burnout-Modus, das ist furchtbar.
Könntest du dir denn auch vorstellen, mal einfach in einem Großkonzern zu arbeiten?
Nur wenn ich selber entscheiden kann, wie der Hase läuft. Wenn ich an irgendeiner Position bin, wo ich Dinge entscheiden kann, Strukturen vielleicht auch verändern kann. Ich kann mir nicht vorstellen, in einem Konzern ein kleines Rädchen zu sein, was einfach täglich seine Arbeit macht und in 3 Jahren auf die nächste Gehaltsstufe hüpft. Das ist, glaube ich, einfach nicht meine Art. Ich glaube, so bin ich einfach nicht. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die so sind und ich finde es auch gut. Also ich meine, die großen Konzerne, die bewegen ja etwas. Da ist man eben ein kleiner Tropfen im großen, weiten Meer, aber man sorgt dafür, dass es mit in die richtige Richtung geht. Das ist auch ganz wertvolle Arbeit und ganz großartig. Aber ich bin einfach nicht so ein Karrieretyp, der sich da nach und nach hocharbeitet. Einfach, glaube ich, weil ich zu kreativ bin, zu viel rechts und links noch denke und immer auch versuche, die Dinge noch zu optimieren. Und das ist natürlich bei Prozessen, die so sind, wie sie sind, ziemlich starr, nicht so gut möglich. Insofern kann ich mir das ja wirklich nicht vorstellen.
Dann sind wir mal sehr gespannt, was in den nächsten Jahren noch für krasse Gründungen von dir kommen.
Bin ich auch gespannt.
Ich werde meine Fragen soweit fast schon am Ende. Ich stelle am Ende immer ganz gerne noch mal eine letzte Frage, nämlich wenn sich jemand jetzt inspiriert gefühlt hat von dir und von deinem bisherigen Werdegang und sagt, oh ja, geil, so in der Art, sowas in der Art möchte ich auch mal machen. Was sind Eigenschaften, die man nicht haben darf, wenn man den Job machen will, den du machst oder den Karriereweg beschreitet, den du machst? Was für Eigenschaften sollte man lieber nicht haben?
Man sollte kein Pessimist sein, sondern man sollte grenzenloser Optimist sein, weil sonst, ich glaube, wenn man nicht an sich glaubt und wenn man nicht an das Gelingen der eigenen Projekte glaubt, dann sollte man es gleich sein lassen, dann funktioniert es nicht. Also man sollte kein Pessimist sein, man sollte keine Angst haben. Das begründe ich immer ganz gerne auch mit, oder vergleiche ich auch ganz gerne immer mit unserer Situation einfach. Ich meine, wir leben in einem Land, in dem wir abgesichert sind, egal was passiert. Das gilt für die meisten von uns. Das heißt, wenn das Allerschlimmste passiert, ein absolutes Worst-Case-Szenario, dann ist man immer noch gut abgesichert. Das heißt, man sollte keine Angst haben, man sollte für die Ideen einstehen, für die man kämpfen möchte und sollte das einfach machen. Das ist super wichtig. Und man sollte den Menschen um sich herum eine Chance geben und vertrauen, dass aus Kooperationen und das durch Zusammenarbeit Großartiges entstehen kann. Das heißt, man sollte ein Menschenfreund sein und sollte Kooperationen lieben.
Das sind doch ein paar wunderbare letzte Worte. Das wäre es dann mit der aktuellen Folge vom Pausengespräch, dem Karriereeinblick von UniClever. Carsten, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst und dir die Zeit für uns genommen hast. Das war sehr interessant und hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke euch.
Und falls ihr euch fragt, was UniClever eigentlich ist, das erklären wir nochmal ganz kurz. Wir sind eine studentische Unternehmensberatung aus Potsdam und wir bieten Studierenden Workshops an und erste praktische Erfahrung mit Beratungsprojekten in verschiedenen Unternehmen. Und auf der anderen Seite bekommen Unternehmen von uns eben halt günstige Beratung und gute Beratung von jungen und talentierten Studierenden. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann klickt einfach mal auf unsere Website uniclever.de und da könnt ihr uns direkt schreiben, wenn ihr Interesse habt. Und wir melden uns dann zurück. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.